비온다.
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 비온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Herzlich willkommen zum On der Info Spezial 278. Damit auf den Feldern genau das wächst, was der Mensch sich wünscht, helfen wir gern noch ein bisschen nach. Herbizide und Pestizide sollen Unkräuter und Schädlinge töten und Erträge steigern, ohne dem Menschen gefährlich zu werden. Nur diese Rechnung geht oft nicht auf, wie die beiden Beiträge der kommenden halben Stunde verdeutlichen. Das Menschenrecht auf Gesundheit versus die Verwendung von Agrochemikalien ist dieses Mal unser Thema. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit der Verwendung von Agrochemikalien auf den Plantagen Nicaraguas. Dort sind zwischen 2001 und 2011 mehr als 5.300 ehemalige PlantagenarbeiterInnen an Nierenversagen gestorben. Derzeit wird dort vermehrt Zuckerrohr für den sogenannten Biosprit angebaut. Dabei werden weiterhin große Mengen Pestizide versprüht. Während EU und Bundesregierung die Beimischung von Bioethanol fördern, fordern die Betroffenen in Nicaragua einen Boykott des Agrosprits. Im zweiten Beitrag geht es um mögliche Gesundheitsgefahren durch das Around-Herbizid Glyphosat. Es wird in Südamerika vor allem auf den Feldern mit gentechnisch veränderter Soja massiv eingesetzt. Ein Großteil dieser Soja gelangt als Tierfutter nach Europa. Seit 2002 ist Glyphosat in der EU zugelassen und in verschiedenen Produkten enthalten, die man hier im Baumarkt kaufen kann. Wir sprachen mit dem argentinischen Embryologen Professor Andrés Carrasco. Carrasco hat in einer umstrittenen Studie nachgewiesen, dass Glyphosat Missbildungen bei Embryonen verursacht. Er setzt sich für eine Neueinstufung dieses Herbizids ein. Turnusmäßig stünde für 2012 in der EU eine Prüfung der Bewertung an, doch die wurde verschoben. Wir versuchen ein wenig Licht in den Dschungel aus EU-Prozessen und geheim gehaltenen oder kritisierten Studien zu bringen und wollten natürlich wissen, was es mit den aktuellen Grenzwerten auf sich hat.
Bereits in den 70er Jahren machte das Pestizid Nemagon von sich reden. Damals setzte die Firma Standard Fruit Company, der heutige Dole-Konzern, die hochgiftige Substanz auf Bananenplantagen in Nicaragua ein. Das Pestizid wurde auch dann noch in Nicaragua großflächig zur Bekämpfung eines Fadenwurms versprüht, als es in den USA schon längst verboten war. Tausende Arbeiter und Arbeiterinnen erlitten Vergiftungen. Die juristischen Auseinandersetzungen und die Forderungen nach Entschädigungszahlungen gegen den Dole-Konzern ziehen sich bis heute hin. Zurzeit boomt in der feuchtheißen Pazifikregion Nicaraguas der Anbau von Zuckerrohr. Das Süßgras ist der wichtigste Rohstofflieferant für die Herstellung von Zucker, Rum und im wachsenden Maße auch für die Herstellung von Bioethanol. Die EU und die Bundesregierung fördern massiv die Beimischung von Bioethanol. Von Bio im Sinne einer ökologischen Produktion kann jedoch nicht die Rede sein. Denn auch auf den Zuckerrohrplantagen werden massiv Pestizide eingesetzt. Zunehmend wird Bioethanol aus Nicaragua auch in die Europäische Union importiert. Höchste Zeit also, einen Blick darauf zu werfen, warum das Recht auf Gesundheit der LandarbeiterInnen und der Menschen in den umliegenden Dörfern verletzt wird.
Vor bald 3 Jahren sind ehemalige Arbeiter der Zuckerfabrik Ingenio San Antonio in der Nähe von Chichigalpa im Norden Nicaraguas mit ihren Familienangehörigen in die Hauptstadt Managua gezogen. Am Rand einer großen Ausfallstraße, nicht weit vom Firmensitz des Pelas-Konzerns entfernt, haben sie ein Dauercamp aus schwarzen Plastikplanen errichtet. Das Ingenio San Antonio gehört zu Nicaragua Sugar Estates Limited, dem größten Zuckerproduzenten in der Region, und ist ein Tochterunternehmen der Pelas-Gruppe. Organisiert wird das Camp von der Vereinigung chronisch Nierengeschädigter, ANAIRC. Mehrere hundert kranke ehemalige Zuckerrohrarbeiter haben sich in der Interessengruppe zusammengeschlossen und legen sich mit den Pelas, der wirtschaftlich mächtigsten Familie Nicaraguas, an. In dem Camp ist auch der Vater von Carmen Rios an chronischer Niereninsuffizienz gestorben. Vor allem wegen des massiven Pestizideinsatzes auf den Zuckerrohrplantagen würden die Arbeiter an dem Nierenleiden erkranken, meint die Sprecherin der Ana Irk.
Ahora tenemos 5.341 ex trabajador fallecido.
5.341 ehemalige Landarbeiter sind zwischen dem Jahr 2000 und dem 27. März 2011 gestorben. Wir fordern von Peyas Schadensersatz für unsere Gesundheit. Wir wollen Entschädigungszahlungen von ihm. Aber wir rufen ihn auch zum Dialog auf. Wir wollen, dass er Schluss damit macht, diese riesigen Mengen an Pestiziden einzusetzen, die unsere Böden und das Grundwasser kontaminieren.
Die Böden der Pazifikregion gehören zu den fruchtbarsten des Landes. Bewirtschaftet werden sie jedoch schon seit über 100 Jahren. Sie sind ausgelaugt und anfällig für Schädlinge. Damit die riesigen Plantagen dennoch hohe Erträge abwerfen, werden große Mengen Pestizide eingesetzt. Vor der Ernte werden die Blätter der Pflanzen abgeflammt. Beim Schneiden des Zuckerrohrs atmen die Arbeiter dann über den Qualm und die Asche die Rückstände der giftigen Spritzmittel ein. Zudem gelangen die Pestizide durch Regenfälle ins Grundwasser und in Flüsse. Auch das Trinkwasser in der Gegend ist somit verseucht. Der Nicaraguaner Camilo Navas studiert Journalismus und unterstützt die Landarbeiter.
Überall auf den Plantagen gibt es Rückstände. Die Arbeiter nehmen das giftige Zeug also nicht nur über das Wasser zu sich, sondern atmen die Dämpfe ständig ein. Auch der direkte Kontakt über die Haut führt zu Schädigungen.
Die Universität Boston hat das gehäufte Vorkommen von chronischer Niereninsuffizienz im Nordwesten Nicaraguas untersucht. Das Ergebnis? Die Ursache sei noch unbekannt. Die Studie liefert jedoch Informationen über die auf den Plantagen eingesetzten Pestizide. Sie räumt ein, dass Nierenschädigungen eine bekannte Folge davon seien, dass Menschen bestimmten Pestiziden ausgesetzt seien. Die ANAIRC-Sprecherin Carmen Rios ist davon überzeugt, dass die Pestizide der Auslöser für das Nierenleiden sind.
Mehr als 8.000 ehemalige Landarbeiter sind betroffen. Die Nierenfunktion dieser Menschen ist eingeschränkt. Sie leiden unter starken Schmerzen, haben einen erhöhten Blutdruck sowie häufig Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Infektionen.
Die nicaraguanische Regierung hat chronische Niereninsuffizienz mittlerweile als Berufskrankheit der Landarbeiter anerkannt und unterstützt sie mit einer kleinen Rente. Der Pellas-Konzern weist dagegen bis heute jede Verantwortung von sich. Auf seiner Homepage wirft das Unternehmen damit, dass es sich darum kümmere, Schädlinge biologisch zu kontrollieren. Carmen Rios und Camilo Navas tourten im Frühjahr in Deutschland. Sie haben mit Politikerinnen und Politikern gesprochen und mit NGO-Vertreterinnen und Vertretern diskutiert. Evelyn Bahn ist Expertin für Welternährung und globale Landwirtschaft beim entwicklungspolitischen Netzwerk in COTA. Nicht allein die nicaraguanische Regierung sei dafür verantwortlich, den Zuckerrohrarbeitern ihr Recht auf Gesundheit zu gewähren, meint sie.
Mit der Biospritpolitik, und zwar die verpflichtende Beimischung von Agrarkraftstoffen zu den Kraftstoffen in unserem Tank trägt die Bundesregierung dazu bei, dass in Nicaragua die Zuckerrohrproduktion immer weiter ausgeweitet worden ist. Und allein im Jahr 2010 wurden aus Nicaragua fast 1 Million Liter Bioethanol importiert. Damit trägt auch die Bundesregierung hier eine Verantwortung.
Nach den Richtlinien der Europäischen Union müssen importierte Agrokraftstoffe oder deren Rohstoffe nachhaltig produziert werden. Sie sollen aus zertifiziertem Anbau kommen. Doch über den Gesundheitsschutz derjenigen, die das Zuckerrohr schneiden, aus dem später der Sprit entsteht, steht in den europäischen Nachhaltigkeitsrichtlinien nichts. Evelyn Bahn kritisiert.
Die Zertifizierung bezieht sich allerdings nur auf ökologische Standards. Das heißt, es darf kein Regenwald abgeholzt werden oder Torfmoore trockengelegt werden, wenn die Kraftstoffe, die Agrarkraftstoffe hier auf die Beimischungsquote angerechnet werden sollen. Soziale Aspekte wie beispielsweise Arbeitsstandards oder gesundheitliche Aspekte spielen in der Zertifizierung überhaupt keine Rolle. Das heißt, auch Landvertreibung oder die Gefährdung des Menschenrechts auf Nahrung werden dabei nicht berücksichtigt. Was ganz wichtig wäre, ist, dass wenn es eine Zertifizierung gibt, dass das weit strengere Kriterien sind, die genau auf diese Aspekte auch eingehen.
Die Liste der bei dem Zuckerunternehmen Nicaragua Sugar Estates Limited eingesetzten Chemikalien ist lang. Dabei ist auch das Herbizid Atrazine, dessen Einsatz in Deutschland seit 20 Jahren verboten ist. Dennoch hat die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG, eine Tochtergesellschaft der KfW Bankengruppe, das Unternehmen gefördert. Es erhielt im Jahr 2006 ein langfristiges Darlehen in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Mit dem Darlehen finanzierte die DEG den Kauf landwirtschaftlicher Flächen und die Installation von künstlichen Bewässerungssystemen. Die Investition zielte darauf ab, die Hektarerträge der Plantagen um 25-30% zu steigern, so die damalige Pressemitteilung der DEG. Das Plädoyer von Camilo Navas fällt eindeutig aus.
Entonces en este momento sería quizá un rechazo al producto que venga de nuestros países.
Ein Boykott von Ethanol aus Nicaragua wäre zurzeit sicher sinnvoll, denn es sind nicht nur Menschenleben in Gefahr. Auch die Umwelt und die Ernährung der Bevölkerung sind ein Thema. Nicaragua muss Lebensmittel importieren, doch anstatt Nahrungsmittel anzubauen, werden große Flächen bestellt, um Ethanol für den Export zu produzieren. So werden die Bedürfnisse der Autofahrer in Deutschland über die Bedürfnisse der Menschen in Nicaragua gestellt. Investitionen sollten erst einmal darauf abzielen, die Ernährung der Bevölkerung zu sichern.
Meine Tochter Aileen war gerade mal wenige Wochen alt, als die Besprühung der Nachbarfelder begann. Und sie brach jeden zweiten Tag zusammen. Im Krankenhaus sagten sie mir, dass sie vergiftet sei, dass sie Allergien hätte, Atembeschwerden. Eines Tages besprühten sie die Felder vom Morgengrauen bis in die Nacht hinein. Mein Baby lief blau an und ich rannte ins Krankenhaus, weil ich dachte, dass sie mir wegstirbt. An diesem Tag schwor ich mir, dass es nicht so weitergehen kann. Wir sagten immer, dass wir nicht gegen die Sojabauern sind, uns geht es nur um den Schutz unserer Kinder. Und alle hier wissen wir, dass unsere Kinder sehr leiden, wenn wieder gesprüht wird. Ich wurde hier geboren, meine 6 Kinder wurden hier geboren. Wir lebten immer ruhig, aber mit der Soja änderte sich alles. Jetzt können wir wegen dem Gift nicht mehr hier leben. Und du kannst aber auch nicht schlecht über die Soja reden, weil sie dich dann sofort anfallen und dich zum Feind erklären. Das Geld ist ihnen wichtiger als die Gesundheit unserer Kinder.
Die Erfahrung der 42-jährigen Viviana Peralta aus San Jorge in der argentinischen Provinz Santa Fe ist eines von zahlreichen Zeugnissen, die auf der Webseite von GM Watch, einer gentechnikkritischen NGO, gesammelt wurden. Das Sprühmittel, von dem sie spricht, ist Glyphosat.
Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat wurde vom amerikanischen Konzern Monsanto erstmals 1974 auf den Markt gebracht. Es blockiert ein lebenswichtiges Enzym bei Pflanzen. Weil Mensch und Tier dieses Enzym nicht besitzen, so nahm man damals an, sei es für sie auch nicht gefährlich. Zunächst nutzten die Bauern und Bäuerinnen das Glyphosat, um die Felder vor der Aussaat von allen dort wachsenden Unkräutern zu befreien. Dann kreierten Monsantos Forscherinnen genveränderte Saatgutsorten von Nutzpflanzen, denen diese Chemikalie nichts anhaben kann, die sogenannten Roundup-Ready-Pflanzen, benannt nach dem Namen des Chemiecocktails Roundup-Ready, bestehend aus Glyphosat und Zusatzstoffen. 1996 wurde in den USA erstmals Roundup-Ready-Soja angebaut. Später kamen glyphosatresistente Nutzpflanzen wie Mais, Raps und Baumwolle auf den Markt. In den letzten 8 Jahren hat der Anbau genveränderter Soja in Südamerika massiv zugenommen. Und neben ökologischen Folgen wie etwa Bodenerosion, der Ausbreitung glyphosatresistenter Unkräuter oder dem Verlust der Artenvielfalt berichten AnwohnerInnen immer häufiger über Gesundheitsschäden.
Sie erwähnten, dass es in den letzten Jahren viele Abtreibungen gegeben habe, dass in den letzten Jahren die Abtreibungen und Missbildungen zugenommen hätten und dass es Missbildungen gab, die sie zuvor nie gesehen hätten. Zudem sahen sie auch, dass wenn gesprüht wurde, wenn Agrochemikalien auf dem Land benutzt wurden, das die Dörfer umgab, meistens handelte es sich dabei um transgenes Soja, dass die Leute dann verschiedene Symptome an den Atemwegen und der Verdauung entwickelten, bei denen es sich ganz klar um akute Vergiftungserscheinungen handelt.
Der argentinische Embryologe Professor Dr. Andrés Carrasco von der staatlichen Forschungseinrichtung CONICET wurde auf diese Berichte aufmerksam und untersuchte mit einem Forscherteam daraufhin in Tierversuchen die Auswirkungen von reinem Glyphosat und vom Chemiecocktail Roundup auf die Embryonalentwicklung. Das 2010 veröffentlichte Ergebnis: Glyphosat ändert die Konzentration einer wichtigen Vermittlersubstanz im Embryo, der sogenannten Retinsäure. Die Embryonen im Tierversuch wiesen ähnliche Schädigungen auf, wie sie aus den Landesteilen Argentiniens gemeldet werden, in denen besonders viele Roundup-Ready-Pflanzen angebaut und Glyphosat versprüht wird. Besonders in der Provinz Chaco gibt es viele Reis- und Sojafelder, die besprüht werden. Im April 2010 kam eine von der Regierung der Provinz Chaco eingesetzte Kommission zu dem Ergebnis, dass sich die Krebsrate bei Kindern in der Stadt La Leonesa von 2000 bis 2009 verdreifachte. Die Zahl der Geburtsfehler stieg in der Provinz Chaco im selben Zeitraum fast um das Vielfache an. Im Chaco kam im Zeitraum 2008 und 2009 alle zwei Tage ein missgebildetes Kind zur Welt. Anders ausgedrückt, 9 von 1000 Kindern sind betroffen. Da sich die Embryonalentwicklung von Wirbeltieren in solch einem frühen Stadium gleicht, in dem die Versuche gemacht werden, wird allgemein davon ausgegangen, dass die Ergebnisse der Tierversuche auf den Menschen übertragbar sind. Carrasco und seine Kolleginnen schlugen daher Alarm. Sie fordern seither eine Neubewertung der Giftigkeit von Glyphosat und verweisen auf das Vorsorgegebot.
Wenn sich angesichts des Vorsichtsprinzips jemand hinsetzt und das untersucht, dann würden einige Agrochemikalien auf der Strecke bleiben, weil sie die Kontrollen nicht bestehen würden. Sobald es Bedenken gibt, dass die menschliche Gesundheit gefährdet ist, unabhängig davon, dass das vielleicht gar nicht der Fall ist, aber wenn es einen begründeten Verdacht gibt, werden solche Substanzen nicht zugelassen. Das ist wie bei Medikamenten. Das Medikament hat eine Nebenwirkung und deshalb darf es nicht verkauft werden. Sobald ein begründeter Verdacht herrscht, nimmt die Pharmaindustrie das Medikament vom Markt.
In der EU beträgt der zulässige Rückstandswert von Glyphosat 20 Milligramm pro Kilogramm Sojabohnen. Man hat Sojabohnen gefunden, die 17 Milligramm pro Kilogramm an Glyphosatrückständen aufwiesen. Carrasco wies in seinen Versuchen Missbildungen an Hühner- und Froschembryos nach, denen lediglich 2,03 Milligramm pro Kilogramm Glyphosat injiziert wurden, eine etwa 10-mal niedrigere Dosis. Und was genau besagt eigentlich das Vorsorgeprinzip?
Es gibt keine einheitliche Definition des Vorsorgeprinzips. Dennoch ist es ein wichtiges Element der aktuellen Umwelt- und Gesundheitspolitik in der EU. Seit 1971 ist es Bestandteil der bundesdeutschen Umweltpolitik. Und seit den 1980ern ist es zunächst in Europa, dann auf internationaler Ebene, etwa über die Rio-Erklärung von 1992, als Handlungsprinzip anerkannt worden. Beim Vorsorgeprinzip geht es kurz gesagt darum, dass Belastungen bzw. Schäden für die Umwelt bzw. die menschliche Gesundheit im Voraus vermieden oder weitestgehend verringert werden sollen, und zwar trotz unvollständiger Wissensbasis.
Son miles de millones de dólares, son 10.000 millones de dólares por año.
Es sind viele Millionen, es sind Milliarden US-Dollar, es sind pro Jahr 10 Milliarden US-Dollar. Und ihr Ziel ist es, 150 oder 160 Milliarden US-Dollar an Bruttoeinnahmen zu erzielen. In dem Fall, wenn sie 150 Milliarden erreichen, würden der Regierung 50 Milliarden bleiben, jedes Jahr. Und natürlich kann die Regierung mit solchen Einnahmen überall glänzen. Die Renten sind gestiegen, die staatlichen Gehälter sind gestiegen, die der Wissenschaftler und öffentlichen Angestellten, die Professorengehälter sind gestiegen, die Sozialsysteme wurden verstärkt. Es wurden eine Menge Maßnahmen ergriffen, die objektiverweise die mittleren und unteren Einkommen entlasten.
Objektivamente benefician a sectores de menores recursos y aunque a sectores medios.
Laut Carrasco gibt es bei so vielen Nutznießerinnen der Soja eben keinen landesweiten Widerstand und für die meisten ist das Problem sowieso weit weg.
Argentinien hat allerdings ein besonderes Problem. Dort werden 200 Millionen Liter Glyphosat auf 20 Millionen Hektar versprüht, wodurch potenziell die Gesundheit von 10 Millionen Menschen gefährdet wird. Europa ist nicht in einer vergleichbaren Situation. In Europa fragt man sich, ob man es genehmigt oder nicht genehmigt, ob man es einführt oder nicht einführt. Aber es wird nie eine ähnliche Situation der Auswirkungen geben, denn dafür ist gar nicht genug Land da. Es wird keine 20 Millionen Hektar Land geben, um 100 Millionen Tonnen oder mehr Soja pro Jahr daraus zu erwirtschaften. Das wird niemandem in den Sinn kommen. Man wird lieber uns das Soja produzieren lassen und es dann aufkaufen.
Van a preferir que las cultivemos nosotros y ellos comprarlas.
Grob gesagt, auch wenn hier Bahndämme und Straßenränder mit glyphosathaltigen Produkten besprüht werden und der Nachbar sein Wundermittel aus dem Baumarkt im Garten verteilt, die Ausmaße sind hier völlig andere als in Argentinien. Betrifft uns also nicht? Claire Robinson, Researcherin und Sprecherin der hochkarätigen internationalen Wissenschaftlergruppe Earth Open Source, warnt.
What's happening in the EU is that we're importing about 35 million tons per year of mostly.
Was in der EU passiert ist, dass wir pro Jahr etwa 35 Millionen Tonnen importieren, hauptsächlich Gensoja, modifiziertes Soja mit Glyphosat bespritzt. Der Großteil stammt aus Argentinien und Paraguay, ein anderes Land, das ähnliche Probleme aufweist. Und wir essen ohne Zweifel die Rückstände dieses Glyphosats auf dem Soja, das in die Tiernahrung kommt. Soweit wir das beurteilen können, gibt es keine gesonderten Tests auf Rückstände bei importierten Soja. Und es gibt auch keine Tests an Tieren, die diese Nahrung zu sich nehmen.
In einer kleinen Anfrage der Grünen zur Risikobewertung und Zulassung des Herbizidwirkstoffs Glyphosat vom Herbst 2011 hat die Bundesregierung bestätigt, dass hier keine Daten zu Glyphosatrückständen auf Importfuttermitteln vorliegen. Für Talovamine, die Roundup beigefügt werden, um die Aufnahme des Mittels durch die pflanzliche Cuticula zu erleichtern, gibt es demnach nicht einmal ein Nachweisverfahren. Der Anbau dieser glyphosatresistenten Pflanzen ist in der EU bislang nicht erlaubt, wohl aber ihr Import, etwa als Futter oder Lebensmittel. Circa 35 Millionen Tonnen Sojaschrot werden pro Jahr nach Europa importiert. Etwa 50-65% davon sind genverändert oder mit genveränderter Soja verunreinigt. Produkte von Tieren, die mit genverändertem Futter gemästet wurden, müssen nicht als genveränderte Lebensmittel ausgewiesen werden. In Deutschland sind laut Datenbank des Bundesamtes für Verbraucherschutz, BVL, derzeit 72 glyphosathaltige Mittel zugelassen. 42 davon auch für den Gebrauch im Haus- und Kleingarten. Die europaweit agierende gentechnikkritische Nichtregierungsorganisation Earth Open Source kritisiert vor allem das Prüfsystem als nicht unabhängig und zu industrienah. Für die EU-Staaten obliegt die Prüfung für das Herbizid Glyphosat dem Berliner Bundesinstitut für Risikoforschung, BfR. Aber dort selbst wird nicht getestet, sondern es wird in externen Labors untersucht, ob und wie giftig Herbizide sind und ob sie zugelassen werden können. Oft sind die Daten gar nicht zugänglich. Argument: Betriebsgeheimnisse aufgrund kommerzieller Interessen. Earth Open Source ist der Ansicht, dass sich die EuropäerInnen deshalb ernsthaft Sorgen machen sollten, denn unter den derzeitigen Bedingungen testet sich die Industrie quasi selbst.
What happens is that the industry does its own tests.
Nun ist es so, dass die Industrie ihre eigenen Tests, ihre eigenen Studien hat, die der Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich sind. Wir haben sogar erfahren, dass sie den meisten Parlamentariern nicht zugänglich sind. Diese Studien füllen ganze Reihen von Ordnern. Nun ist es klar, dass niemand Zeit hat, sich durch reihenweise Ordner durchzuarbeiten. Also bietet die Industrie einfach Zusammenfassungen an, nach dem Motto, in der Studie haben wir dies festgestellt, in dieser Studie jenes und so weiter. Ganz ehrlich, in diesen Zusammenfassungen kann alles Mögliche drinstehen. Das ist keine gute wissenschaftliche Praxis. Alle Daten müssen einsehbar und überprüfbar sein.
Seit Jahren, so berichtet Robinson, werden Studien unabhängiger WissenschaftlerInnen wie die des Embryologen Andres Carrasco von den Prüfbehörden der EU als nicht relevant abgeschmettert. Die Interpretation der Ergebnisse ist die Krux. So erklärt das BfR, dass das Experiment von Carrasco, Zitat, sehr artifizielle Bedingungen nachstelle, dass sich niemand Herbizide in die Adern spritzen würde. Interessant ist hierbei übrigens, dass nicht etwa die Weltgesundheitsorganisation WHO derartige Standards entwickelt hat, schließlich geht es ja um den Schutz vor möglichen Gesundheitsschädigungen, sondern die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD sich dafür mit der Welthandelsorganisation WTO zusammentat. Ziel: Handelserleichterungen für den internationalen Warenaustausch, da alle WTO-Staaten nach denselben Maßgaben prüfen. Auch Robinson verweist auf das Vorsorgeprinzip und fordert, dass ein Modus gefunden werden müsse, damit unabhängige Studien nicht einfach immer wieder mit neuen, von Robinson auch als bizarr bezeichneten Argumenten abgelehnt werden können.
Unsere Haltung dazu ist die, dass Vorsorge das Grundprinzip sein sollte. Dieses greift ein in Fällen widersprüchlicher Ergebnisse oder wenn die Ergebnisse wirklich nicht von den korrekten Tieren oder dem korrekten Aufnahmeweg stammen. Was wir also von den Parlamentariern fordern, ist, dass sie die Industrie zwingen, wenn die Industrie nicht mit unabhängigen Tests einverstanden ist, dann sollte sie dafür bezahlen, dass die Studie mit den gewünschten Modifikationen wiederholt wird, die mit den Parlamentariern abgesprochen sind. In anderen Worten, wenn es ihnen nicht gefiel, dass Carrasco Frösche verwendet hat, dann sollte das Experiment mit Ratten wiederholt werden und das sollte auf Kosten der Industrie geschehen.
Wie war nochmal der Grenzwert für Glyphosat?
Gute Frage. In der EU dürfen bis zu 20 Milligramm Glyphosat in einem Kilogramm Soja stecken. Dann gibt es noch einen zweiten Wert, den ADI, Acceptable Daily Intake. Das ist die Dosis, die ein Mensch über einen langen Zeitraum gefahrlos aufnehmen kann.
Wie hoch ist der ADI?
Der wurde von der EU bei 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag angesetzt. Interessant ist aber, dass der Industriekonzern Feinchemie lieber einen niedrigeren Wert gehabt hätte, aufgrund von Studien, nämlich 0,05 Milligramm pro Kilogramm. Monsanto hingegen hätte gern 1,75 Milligramm pro Kilogramm gehabt.
Oh.
Pestizide werden in der EU alle 10 Jahre noch einmal überprüft. Glyphosat wurde 2002 erstmals zugelassen und hätte 2012, also dieses Jahr, gemeinsam mit 39 anderen Pestiziden wieder geprüft werden müssen, unter der neuen und strikteren Regelung 1107-2009.
Hätte?
Ja, die erneute Überprüfung ist verschoben worden auf das Jahr 2015 und Earth Open Source fürchtet, dass dann auf Basis der alten Datenlage geprüft werden könnte, also Daten von 2002, weil nicht genug Zeit sein könnte, die neue Regelung anzuwenden.
You know, with the right political will. Mit dem geeigneten politischen Willen kann all dies geändert werden. Die EU hat die Macht, jede Substanz vom Markt zu nehmen, die sie möchte, wenn sie das ausreichend belegt sieht.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.